Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. War es vor 200 Jahren vielleicht falsch, die Museumsinsel zu bebauen? Kann Christian Spuck das Berliner Staatsballett aus der Dauerkrise führen? Und warum war Wolfgang Schiefelbusch ein Solitär? Das Pergamonmuseum in Berlin. Fazit hat gestern berichtet, wie die Zukunft des Weltkulturerbes aussieht. Ab Herbst wird das bereits seit Jahren in Sanierung befindliche Haus auf der Museumsinsel für 3,5 Jahre komplett geschlossen. Das Ende aller Bauarbeiten, um für die Besucher einen Rundgang zu schaffen, ist für 2037 angekündigt. Wäre diese Durststrecke zu vermeiden gewesen? Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, antwortet. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Mindestens 14 Jahre gar keine Besucher. Was ist das für Sie für ein Gefühl?
Nun, für ein Museum ist das natürlich der schlechteste aller Fälle, vor allem wenn es sich um ein Haus handelt, was eines der erfolgreichsten ist. Aber die Frage ist nun einmal, wenn man will, dass die Häuser erhalten bleiben, zukunftsfähig sind, müssen sie saniert werden und da muss man solche Einschränkungen dann gelegentlich in Kauf nehmen.
Aber erschüttert es Sie nicht auch, dass die komplette Sanierung plus Neubau nicht nur ein Vierteljahrhundert dauert, wenn man alles zusammenzählt? Unter anderem auch, weil die Planung so alt ist, dass sie aufwendig an neue Anforderungen, wie zum Beispiel den Energieverbrauch, angepasst werden muss. Schmerzt das nicht?
Natürlich ist es schmerzlich, wobei jetzt die Anpassung an Einschränkungen im Energieverbrauch und so weiter, das ist nicht der Grund für die Verzögerung. Es ist wirklich ein riesiges, gigantisches Gebäude, das größte auf der Museumsinsel, das schwerste, das am tiefsten gegründete. Und natürlich mit den Sanierungsmaßnahmen kommen all die Probleme auf einen zu. Es ist auch ein Gebäude, was eigentlich schon damals am falschen Platz gebaut wurde, weil man um die Schwierigkeiten der Museumsinsel weiß. Aber es steht dort und es hat natürlich die Schäden durch den Zweiten Weltkrieg gegeben. Wir merken ja jetzt schon bei den Teilen, die saniert worden sind, dass das nicht immer so war, wie es sein sollte. Wenn Sie jetzt in den Südflügel gehen, da können Sie einige die Glasdecken oben an den Dächern, wenn Sie gucken, entdecken Sie Fangnetze, damit die Glasscheiben, wenn sie herunterfallen, sozusagen nicht die Besucher und die Objekte treffen. Von oben tritt die Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein. Es ist wirklich ein riesiges Bauwerk, was in einem fatalen Zustand ist. Und das macht es natürlich aus, dass jetzt wirklich tiefgreifend saniert werden muss.
Heißt das, es können noch Entdeckungen gemacht werden, die nicht mal 2037 als realistisch erscheinen lassen?
Das glaube ich nicht. Also bei dem Datum 2037 hat man ja schon eine gewisse Spanne mit einkalkuliert. Ebenso wie bei der Kostenschätzung ja jetzt Risikovorsorge, Indexsteigerung mit eingepreist sind. Und insofern denke ich, dass das bis 2037 auf jeden Fall fertig werden wird. Weitere Überraschungen nicht, denn wir haben schon einen großen Teil saniert. Wir kennen das Haus immer besser. Und das ist natürlich auch wichtig, um dann wirklich präzise kalkulieren zu können.
Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernow fragte sich gestern, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, den ganzen Komplex zu entkernen, also von den 1990er Jahren aus offener in die Zukunft zu schauen. Sehen Sie das auch so?
Man ist im Nachhinein immer schlauer, aber entkernen, wissen Sie, den Südflügel zu entkernen, das würde bedeuten, dass man im Grunde das Ischtar-Tor, das Hohenstraße von Babel und das Markt von Milet abbaut. Und gerade die Prozessionsstraße von Milet und das Ischtar-Tor, zu dem es ja hinführt, das ist ja aus unzähligen glasierten Glasziegeln sozusagen rekonstruiert. Davon ist ein Teil, die figuralen Motive, die sind original, aber der Rest ist rekonstruiert. Das hätte man abnehmen müssen, damit hätte man die Installation letztlich zerstört. Und im Nordflügel wird ja sogar weitgehend entkernt, um dort dann den Hauptrundgang sozusagen auf der Hauptebene durch die Architekturen der Antike mit der Neupräsentation der Schatterfassade aus dem Museum für Islamische Kunst zu vollenden. Also mehr hätte man eigentlich da an Entkernung gar nicht machen können.
Finden Sie da nicht, dass man insofern hätte in die Zukunft blicken müssen, als dass sich ja auch die Aufgabe, die Präsentation von Museen in den letzten Jahren überall so stark verändert hat, dass man gar nicht weiß, wird ab 2037 ein Rundgang eigentlich noch das Gelbe vom Ei sein?
Na, das ist aber jetzt sehr theoretisch. Also ich meine, auf der Hauptebene ein Rundgang durch die Architekturgeschichte der Antike, wo man die Kontexte versteht, wo man begreifen wird, warum die griechisch-römische Antike auch architektonisch, auch von der Bauornamentik an Altägypten, an Mesopotamien anknüpft und dass der Frühislam ganz eng mit unserer Antike auch verbunden ist. Ich glaube, diese Zusammenhänge zu verstehen in einer Gesellschaft wie hier in Berlin, die immer bunter wird, wo wir einen großen Teil der Bevölkerung wirklich aus islamischen Ländern hier lebend haben, diese diese Kontexte zu verstehen, dass der Islam hier nicht wie ein UFO gelandet ist, sondern sich natürlich auch aus der Spätantike entwickelt hat, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Botschaften, die man in dieser Form so eindrücklich nirgends sehen kann. Und es wird auch in 30 Jahren noch von zentraler Bedeutung sein, diese Zusammenhänge zu verstehen.
Die islamische Kunst, sagen Sie auch, es ist gut, dass das nicht ins Humboldt-Forum gegangen ist. Es hätte doch auch die Sanierung jetzt einfacher gemacht, oder?
Naja, wir haben ja die Schatterfassade, wenn man jetzt am grünen Tisch die Großarchitekturen mal so hin und her schieben will, die hätte gar nicht ohne weiteres im Humboldt-Forum Platz gefunden. Also man muss jetzt aufpassen, Dinge einfach hier und dorthin zu verlagern. Aber wichtig ist ja, dass das Museum für islamische Kunst den Nordflügel bespielen wird, der Anfang 27 eröffnet wird, zusammen mit dem Pergamonaltar. Das wird dann auf doppelter Fläche mit einem modernen Präsentation und Vermittlungskonzept, was der Direktor Stefan Weber, Direktor des Museums für islamische Kunst, entwickelt hat, in enger Zusammenarbeit auch mit Herkunftsländern, mit Communities hier in Berlin und in Deutschland. Also das wird wirklich State of the Art sein, auf das man sich 2027 freuen kann.
Barbara Große-Rode vom Bundesamt für Bauwesen hat ja gestern gesagt, der Umfang der Arbeiten sei alternativlos. Gibt es auch für Sie gar nichts, was schiefgelaufen ist, schieflaufen könnte oder Sie sich anders gewünscht hätten?
Nun, natürlich hätte man sich manches einfacher vorstellen können, als man schon vor einigen Jahren im Kellerbereich um 4 Meter tiefer legte, um die archäologische Promenade dort einzubauen, ist man auf ein Pumphaus gestoßen aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert, auf die Betonfundamentierung, das auf keinen Plan verzeichnet war. Das wird zum Beispiel jetzt feststellen, der Südflügel, der jetzt in die Sanierung geht, deshalb können wir auch nicht länger warten damit, der unter den Südflügel zieht, eine Kolklinse, wo der feste Grund erst in über 30, 35 Meter Tiefe ist. Und weil man das damals im Anfang des 20. Jahrhunderts nicht lösen konnte, hat man eine Stahlbetonbrücke drüber gebaut. Das heißt, der Südflügel steht auf einer Stahlbetonbrücke. Dass die nun wieder jetzt erste Risse aufweist, das sind keine Fehler, sondern es sind Dinge, die man natürlich im Sanieren, im Bestand, auf die man natürlich stößt. Und man muss entsprechend reagieren. Das ist ein riesiges Gebäude, was an dieser Stelle mit diesem komplexen Grund eigentlich viel zu groß und zu schwer ist. Wir müssen es erhalten. Das ist Weltkulturerbe und das ist eines der bedeutendsten Museen in Deutschland. Und insofern ist es wirklich alternativlos.
Die Kosten, Sie haben es gesagt, von 1,2 Milliarden Euro, da seien schon mögliche Steigerungen eingepreist. Aber wir werden am Ende vom Tag sehen, was es dann wirklich gekostet hat. Was ganz anderes, was mich interessiert, ist, Sie haben gerade auf die Bedeutung des Museums hingewiesen. Was um Himmels Willen, wenn bis 2037 der Pergamonaltar an die Türkei zurückgegeben werden muss?
Da bin ich relativ entspannt. Also der ist rechtmäßig hier und da gibt es gar kein Vertun und der Pergamonaltar wird natürlich hier bleiben.
Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über die Zukunft des Berliner Pergamonmuseums. Herr Patzinger, besten Dank und schönen Restabend.
Danke, gleichfalls.
Das Berliner Staatsballett. Seit fast 20 Jahren steckt es in mehr oder weniger großen Krisen. Auf die Intendanten-Ära Wladimir Malakow folgten Nacho Duato, Sascha Walz und Johannes Oehmann und nun folgt auf Christiane Theobald Christian Spuck, 11 Jahre Chef des Balletts Zürich. Vor Beginn der neuen Spielzeit hat sich der 53-Jährige heute offiziell in Berlin vorgestellt und Tanzkritikerin Elisabeth Nehring war für Fazit dabei. Vorausgeschickt hatte Spuck auf Choreografien von Marco Goeke nicht verzichten zu wollen. Wie wirkte er denn alles in allem heute auf Sie?
Also für mich war das eine durchweg hoffnungsstimmende Pressekonferenz, die mich äußerst optimistisch zurückgelassen hat. Christian Spuck kommt, Sie haben es gesagt, nach 11 erfolgreichen Jahren als Ballettdirektor aus Zürich und man konnte heute wirklich den Eindruck gewinnen, dass da jemand mit seiner ganzen Kraft, Energie und Aufmerksamkeit nach Berlin kommt. Endlich, muss man sagen, denn nach den Erfahrungen mit Nacho Duato, der sich erst mal 9 Monate Zeit ließ, bevor er seine erste Uraufführung präsentierte, weil er erst mal Berlin kennenlernen wollte, oder Johannes Oehmann, der mit Sascha Walz so toll startete und dann nach knapp 1,5 Jahren für einen besseren Job das alles hingeschmissen hat. Also hat Christian Spuck heute dagegen deutlich gemacht, dass er sowohl künstlerisch als auch strategisch und langfristig denkt, dass er ein Teamplayer ist. Er saß auch mit seinem ganzen Team oben auf dem Podium und dass er diesen Neustart auch nicht als vollkommen selbstverständlich hinnimmt. Er begann nämlich mit einem Dank an die kommissarische Leiterin Christiane Theobald.
Ich habe hier sehr viel Unterstützung gefunden. Ich habe sehr viel beratende Worte gefunden. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe so einen Übergang schon mal ganz anders erlebt und bin Christiane Theobald sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, für die langen Telefonate nachts, für das Austauschen, für das Teilen von Emotionen.
Ja, und dass er diesen Übergang schon mal ganz anders erlebt hat, das bezieht sich auf diese Anfänge in Zürich. Da war er der Nachfolger des Schweizer Choreografen Heinz Spörli, der nicht ganz freiwillig ging und dem Neuen so lange wie möglich den Start schwer gemacht hat. Also Christian Spruch kommt mit einer Menge institutioneller Erfahrung und einer überzeugenden Energie nach Berlin. Das war heute deutlich zu merken.
Und er nimmt sich nicht so viel Zeit wie sein Vorvorgänger, sondern hat jetzt schon ein Programm vorgestellt.
Absolut. Und das konzentriert sich in der Spielzeit 23/24 sehr auf das Schaffen zeitgenössischer Werke. Er beginnt selber schon im Oktober 23, also dieses Jahr, mit einer Uraufführung Bovary nach dem Roman von Gustave Flaubert, Madame Bovary. Das ist ja ein Stoff, der sehr selten in der Tanzwelt zu finden ist, der erstmal nach einer narrativen Herangehensweise klingt, aber von Spuck eher tänzerisch abstrakt und mit, Zitat, intimer Seelenbeobachtung umgesetzt werden soll. Dann folgt im Dezember ein weiblicher Doppelabend mit der Erfolgschoreografin Sharon Ayal, die ja in Berlin schon im Repertoire ist, und der niederländischen Kollegin Sol Leon, die eine Neukreation zeigt. Das klingt schon mal gut, es wird aber noch besser, denn im Februar 24 kommt William Forsythe mit einem ganzen Abend, drei Produktionen. Er kommt extra nach Berlin, um die mit dem Ensemble selbst einzustudieren, und das ist ein Abend, auf den ich mich wirklich sehr freue. Das ist ein echter Coup, den Meister dazu zu kriegen. Und dann wird es noch ein Double Bill geben, die Kanadierin Crystal Pite und der spanische Choreograf Marcos Moreau. Und der, und das ist auch neu in Berlin am Staatsballett, wird dann Artist in Residence für das Berliner Staatsballett. Etwas, was es hier noch nicht gegeben hat.
Ich frage mich jetzt, wo ist das Klassische?
Ja, es gibt tatsächlich in der kommenden Spielzeit nur zwei Wiederaufnahmen. Giselle und Dornröschen. Also der Fokus liegt wirklich vorläufig auf dem Zeitgenössischen, wobei Christian Spuck heute mehrfach betont hat, dass er dem Ensemble Zeit lassen will, zusammenzuwachsen, zusammenzufinden, was ja gerade für die großen klassischen Werke von Bedeutung ist.
Ja, wie steht's dann mit dem Zusammenwachsen des Ensembles? Normalerweise ist es ja so, dass bei Intendantenwechseln immer neue Menschen dazukommen und altgediente gehen.
So ist es auch hier. 21 Ensemblemitglieder wurden von Christian Spuck nicht übernommen. Auffallenderweise sind so langjährige Solisten wie Marian Walter oder Daniel Simkin nicht mehr dabei. Das fand ich ganz auffällig. Der neue Direktor hat heute extra betont allerdings, dass viele von ihnen bereits jetzt schon neue Engagements hätten. Auf wen das zutrifft, das weiß ich nicht. Und ich habe natürlich heute auch nicht mit den gekündigten TänzerInnen gesprochen. Aber ich sage mal, Christian Spucks Sprache, so wie er darüber gesprochen hat, klang nach jemandem, der neben der Verantwortung für die eigenen künstlerischen Ideen auch um die Verantwortung für so ein kurzes TänzerInnenleben weiß und auch um die Bedeutung der Kommunikation.
Man muss solche Entscheidungen immer von zwei Seiten sehen. Einmal, was kann der Künstler der neuen Institution oder Vision beitragen, unterstützen? Aber was kann ich auch für diesen Künstler geben, wo ich vielleicht das Gefühl habe, meine Unterstützung reicht da gar nicht aus? Und so ein junger Künstler in so einer kurzen Karriere, eventuell an einem anderen Haus, mit einem anderen Direktor, einem anderen Choreografen, viel bessere Möglichkeiten hat, seine Karriere fortzusetzen. Das habe ich versucht, nach bestem Wissen und Gewissen und sehr einfühlsam zu kommunizieren.
Und was heißt das für das Ensemble ganz praktisch?
Also es ist auffällig, dass unter den ersten Solistinnen in Berlin die lang bekannten Namen wie Jana Salenko und Polina Semjonova als Gast noch dabei sind, aber nur noch ein einziger männlicher Tänzer, David Suarez, 2022 vom Bolschoi-Ballett nach Berlin zu kommen. Und zu dieser dünnen Besetzung im Bereich der ersten Solotänzer hat Christian Spuck Folgendes gesagt.
Das ist beabsichtigt. Da ich fest davon überzeugt bin, dass so ein großes Ensemble seine zukünftigen Stars und ersten Tänzer selber generieren sollte, weil ich glaube, es ist frustrierend, Tänzer zu engagieren mit einer großen Vision und ihnen Hoffnung zu machen auf eine Karriere, aber oben sind die ganzen ersten Tänzerpositionen bereits besetzt. Dann ist immer die Frage, wo kann das eigentlich hinwachsen? Deswegen ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass mit den Talenten, die wir gefunden haben, die noch im Solistenbereich sind, im Halbsolistenbereich, wir möglichst schnell diese Position dort oben füllen können und vielen jungen Tänzer Chancen geben können, wirklich jetzt schon große Aufgaben anzunehmen.
Ich finde das ein ganz interessantes, auch nachvollziehbares Argument. Die jungen Tänzer, die jetzt kommen und engagiert werden, die sollen wachsen können. Das zeigt mir auch, dass da jemand mit der Leitung von Ensembles viel Erfahrung hat, weitsichtig ist. Ein bisschen offen bleibt, wieso das Gleiche nicht für die weiblichen Tänzerinnen gilt, wo ja nun die ersten Solistinnen überwiegend übernommen wurden. Aber vielleicht waren die einfach zu stark, zu überzeugend, unwiderstehlich sozusagen.
Aber mal perspektivisch gesehen, bleiben Sie bei Ihrem ersten Eindruck, da kann was draus werden. Er könnte endlich mal ein Glücksbringer sein.
Ja, nach heute bin ich natürlich auch als Fan des zeitgenössischen Tanzes äußerst optimistisch, aber nicht nur wegen des Programms, sondern auch, weil Christian Spuck verschiedene positive Signale gesendet hat. Denn er setzt eindeutig ästhetische Präferenzen für diese erste Spielzeit und vermittelt dabei eine künstlerische Offenheit und gleichzeitig eine Art von pragmatischer Stabilität, nach der wir uns hier in Sachen Staatsballett wirklich sehnen. Er wirkt überhaupt nicht kapriziös, auch anders als die Vorgänger, sondern total klar mit seinen Entscheidungen und auch den Punkten, wo noch Unentschiedenheit besteht. Und gleichzeitig wirkt er nicht anbiedernd oder glatt. Er kommuniziert gut. Also er hat als angehender Intendant des Staatsballetts mit diesem ersten Auftritt heute in jeder Hinsicht überzeugt.
Tanzkritikerin Elisabeth Nehring über Christian Spuck, den neuen Intendanten des Berliner Staatsballetts. Theodor W. Adorno, Peter Tondi und Hans Meyer waren Lehrmeister. Für den Kulturhistoriker Wolfgang Schiefelbusch, der mit 81 Jahren in seiner Geburtsstadt Berlin gestorben ist. Ein Solitär, auch was seine berufliche Karriere angeht. Helmut Böttiger, war Schiefelbusch freiwillig sein Leben lang Privatgelehrter?
Letztlich schon. Er hat sich, glaube ich, dann entschieden, frei zu sein und nicht in dieser Beamtenuniversität zu bleiben. Und ich glaube, er hat einen Hinweis darauf gegeben, warum. Er saß nämlich bei Peter Sondi, dem berühmten Komparatisten an der FU Ende der 60er Jahre im Seminar. Den hat er bewundert. Der hat ihn auch sehr geprägt. Auch das vergleichende Literaturwissenschaft, das Vergleichende hat Schiefelbusch immer beibehalten. Aber Peter Sondi hat dann plötzlich mitten in seiner berühmten, skrupulösen, genauen Textarbeit ab und zu einfach angefangen, emphatisch Gedichte von Paul Celan an seinem Freund zu rezitieren, in einem ganz alt-habsburgisch-pathetischen Ton. Und dieses plötzlich überraschend in eine ganz andere Richtung gehende, das hat Schiefelbusch wahnsinnig fasziniert. Und da war ihm die Universität als solche zu eng.
Ich folgere mal daraus, das war die Basis, auf der er Anfang der 80er Jahre sich mit Genussmitteln aller Art beschäftigte, aber auch mit dem Phänomen der künstlichen Beleuchtung. Und wie er auf seine Themen kam, das hat er mal so erklärt.
Allzu häufig ist es, dass so ein Motiv sich aus einem vorhandenen Gewimmel von Dingen, wie es ja in der Forschungsphase zu einem Projekt ist, herausbildet. Aha, eine Art Coup de Foudre, sich hinein verlieben mit allen Molekülen und dann nach unverhältnismäßig viel bereits investierter Zeit und Arbeit zu merken, ich habe an sich genug von dieser Periode und von dieser Welt, in der ich mich gerade bewegt habe und möchte mal was ganz anderes machen.
Dürfte so 1977 auch seine Geschichte der Eisenbahnreise entstanden sein?
Ja, bestimmt. In den 70er Jahren, da lag so etwas wie sinnliche Anschauung eigentlich in der Luft nach dieser manifesten Politisierung. Nur an der Universität war dafür kein Raum. Also Schiefelbusch hat natürlich auch die Kapitalkurse besucht und er hat dann, das ist das Erste, was ich von ihm überhaupt gelesen habe, einen Aufsatz geschrieben, der hieß »Der Kaffee als bürgerliche Produktivkraft«. Und das scheint den Duktus der 68er aufzunehmen, führt aber in eine ganz andere, auch unerwartet sinnliche Richtung. Und das war ein genialer Gedanke. Im Mittelalter trank man Bier, um sich zu betäuben. Bier macht dann auch den Proletarier an der Maschine dumpf, plump und arbeitsam. Der Kaffee allerdings als bürgerliche Produktivkraft setzt dann die Energien des 18. Jahrhunderts, der Kaufmannsschicht, des Gewerbes in Gang. Und diese Querverbindungen hat Schiefelbusch immer sehr gern gemacht und es passte sehr gut in die 70er Jahre. Und die Geschichte der Eisenbahnreise ist ein ähnliches Phänomen, hat sich dem sinnlich angenähert. Was passierte am Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Menschen plötzlich in einer Eisenbahn saßen? Die fuhren 30 Stundenkilometer, aber für die Menschen war das ein immenser Schock, das lässt sich in Dokumenten nachlesen. Die haben gedacht, sie werden verrückt, es war viel zu schnell. Sie sahen die Landschaft an sich vorbeiziehen, ihnen wurde schwindlig. Die Ärzte haben gesagt, der Unterdruck ist ganz schädlich. Und man hat halt diese ganzen Eisenbahnbepolsterungen erfunden, um den mechanischen Druck ein bisschen zu dämpfen. Und das schildert Schievelbusch wirklich sehr sinnlich, anschaulich. Und er hat dadurch ein Metier von Kulturgeschichte in Deutschland eingeführt, wo er wirklich der Avantgardist, der Vorreiter war. Es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe.
Also diese unorthodoxe Art wurde in der Mehrheit des Publikums als avantgardistisch, nicht aber als skurril empfunden.
Diese Geschichte der Eisenbahnreise war sogar ein Bestseller. Also das war etwas, wonach man sich sehnte. Das war natürlich eine sehr diskurslastige Zeit. Gerade nach 68 musste man sich von den politischen Begrifflichkeiten erst freischwimmen. Und so eine sehr gebildete, sehr gelehrte, sehr wissende Darstellung, die aber gleichzeitig mit sinnlicher Anschauung durchdrängt war und die auch Spaß am Denken vermittelte. Ich glaube, das war das Entscheidende. Das Denken auch Spaß machen kann. Das war damals wirklich etwas Neues und sehr Produktives.
2003 veröffentlichte er die Kultur der Niederlage über den amerikanischen Süden 1865, Frankreich 1871 und Deutschland 1918. Über die Resonanz damals war er dann enttäuscht.
Was mich wunderte an diesem Niederlagenbuch, von dem ich nun wirklich annahm, dass ich wie selten vorher sorgfältig vorgegangen bin und vielleicht Assoziationen da waren, aber nicht unbegründete, dass da die Rezeption sich bewegte zwischen ganz wenig Enthusiasmus, 90% so lauwarmem, positivem, das ist ja ganz interessant, und etwas mehr als der Enthusiasmus eine fast hasserfüllte Ablehnung und Verurteilung. Das hat mich überrascht, das war was Neues.
Hatte er sich da verhoben oder war das ein Thema, das nicht zu seinem Image, zu seinen vorherigen Arbeiten passte?
Das hat etwas mit dem Wissenschaftsbetrieb in Deutschland zu tun. Er ging ja Anfang der 70er Jahre in die USA. Das ist eine ganz spezifische Geschichte, warum er dahin ging. Und mit dem Universitätsbetrieb in der Bundesrepublik hatte er große Schwierigkeiten. Er hat immer von Stipendien seine Bücher geschrieben, immer mit Projektmitteln. Er hat sich nie in diesen Beamtenapparat der Wissenschaft hineinbegeben. Und da hat er, glaube ich, auch so ein bisschen auch Neid geweckt bei den installierten Wissenschaftlern durch seine Freigeistigkeit. Das war über das Frankfurt, das intellektuelle Frankfurt der 20er Jahre, das hieß Intellektuellendämmerung. Und da schreibt er schon im zweiten, dritten Satz, dass er einige Porträts, einige Bestandsaufnahmen, Momentaufnahmen aus den 20er Jahren in Frankfurt macht. Und dann schreibt er, Begründungen, weshalb diese und nicht andere Fälle werden nicht gegeben. Da schreibt er lapidar im dritten Satz, also vermeintlich vollkommen unwissenschaftlich und eigentlich eine Provokation für die kleinen Ameisen, die da jegliche Fußnoten an jeden Zusammenhang zusammentragen müssen. Aber das zeugt auch von einer großen Souveränität, weil wenn man das Buch gelesen hat, ist es vollkommen klar, warum er diese Fälle gewählt hat, die er gewählt hat. Es ist also sinnlich nachprüfbar, warum er so etwas tut.
Ein halbes Jahrhundert ist er zwischen New York und West-Berlin, respektive Berlin, hin und her gependelt. Hier ist er nun auch gestorben. War er ein Mensch, der beim Denken reiste oder auch das tatsächliche Reisen brauchte?
Also der Abstand zwischen Berlin und New York scheint ihm sehr wichtig gewesen zu sein. Und das ist auch ein ganz anderes Lebensgefühl offenkundig gewesen. Er beschreibt einmal, was in New York für ihn am Anfang das absolut Spektakulärste war. Das war nämlich, wie in den USA die Universitätsbibliotheken ausgestattet sind. Er beschreibt die Bibliotheken, die Wissenschaftsbibliotheken in den USA als reines Paradies. Diese Großzügigkeit, diese Freizügigkeit. Es wird einem alles beschafft. Man kommt überall hin. Man kriegt sofort das gewünschte Buch. Und die Räume sind groß, luxuriös. Er spricht sogar von den Toiletten, von den Sanitärräumen, von den ganzen Bequemlichkeiten. Das, der Raum, der Platz, die Weite, das hat ihn enorm fasziniert. ganz konkret räumlich mit den Bibliotheken, aber auch so von der Möglichkeit des Denkens. Und New York ist ja die Schnittstelle zwischen dem alten Europa und den doch sehr fremden USA. New York liegt genau dazwischen. Das war für ihn so eine Schlüsselposition.
Helmut Böttiger über den Kulturhistoriker Wolfgang Schiefelbusch, der mit 81 Jahren gestorben ist.
Der französische Autor Michel Houellebecq hat eine Klage gegen das Erscheinen eines filmischen Porträts über ihn verloren. Der Film Episode 27 des Künstlerkollektivs Kirak war als Porno eingestuft worden. Houellebecq machte geltend, dass die Aufnahmen seine Reputation beschädigen könnten. Ein niederländisches Gericht bezeichnete es nun als nicht nachvollziehbar, dass der Schriftsteller sich an den Dreharbeiten beteiligt hat, wenn er den Film zu problematisch findet. Der Literaturkritiker Dirk Furich glaubt, dass Houellebecq von der medialen Aufregung über den Film überrascht wurde. Er sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, eigentlich passe ein Porno gut zu dem Werk des Franzosen.
Prostituierte spielen immer eine Rolle. Plattform ist ein Roman, der ganz und gar um Sexurlaub in Thailand sich dreht. Und diese auch, ja, sich irgendwelche Pornofilme anschauen, das kommt in seinen Romanen ja häufig vor. Also deswegen fand ich bis zum Schluss das eigentlich sehr logisch, dass er jetzt so eine Art Pornofilm auch dreht. Er hat ja auch selbst schon Filme gedreht, mit Iggy Pop zum Beispiel, wo er selber auftritt als Filmfigur.
Der Literaturkritiker und Houellebecq-Experte Dirk Furich. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz will in diesem Jahr die Restaurierungsarbeiten an 367 Denkmälern unterstützen. Nach eigenen Angaben hat der Vorstand dazu Mittel in Höhe von 17,4 Millionen Euro beschlossen. Zu den geförderten Projekten gehören unter anderem die Heiliggrabkapelle vom Kloster Stift zum Heiligen Grabe in Brandenburg, die Thomaskirche in Hamburg-Rotenburgsort, das Kino International in Berlin und die Villa Wickman in Dresden. Die private Stiftung Denkmalschutz hat seit ihrer Gründung 1985 zum Erhalt von mehr als 6.600 Denkmälern beigetragen. Der diesjährige Polarmusikpreis geht an gleich drei Musikschaffende: den estnischen Komponisten Arvo Pärt, den britischen Produzenten Chris Blackwell und die aus dem Benin stammende französische Songwriterin Angélique Kidjo. Sie ist fünffache Grammy-Preisträgerin und sagte der BBC aus Anlass der jetzigen Ehrung, die Musikbranche sei immer noch männlich dominiert. Der Grammy zum Beispiel müsse diverser werden und Geschlechtergerechtigkeit abbilden. Der Polarmusikpreis gilt als eine Art inoffizieller Nobelpreis für Musik und wird seit 1992 verliehen. Die Gala dazu findet am 23. Mai in Stockholm statt. Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters will gegen das Auftrittsverbot in Frankfurt am Main vorgehen, das die Messegesellschaft der Stadt verfügt hat. Der 79-Jährige sprach von einem Angriff auf die Kunstfreiheit. Politiker hätten kein Recht, Künstler und ihre Fans mit Auftrittsverboten einzuschüchtern und zu schikanieren, sagte Waters in London. Er will seinen Auftritt Ende Mai notfalls per einstweiliger Verfügung durchsetzen. Waters wird seit Jahren für antisemitische Äußerungen und entsprechende Darstellungen in seinen Bühnenshows kritisiert. Er bestreitet die Vorwürfe.
Madame Soleil von Pablo Picasso. Seit vielen, vielen Jahren weigert sich Bayern, das Bild zu restituieren, weil der Freistaat findet, es handle sich nicht um NS-Raubkunst. Gestern haben unsere Kulturnachrichten gemeldet, dass sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth in den Streit mit den Angehörigen und Bayern eingeschaltet hat, den Angehörigen des einstigen Besitzers. Tobias Krone hat recherchiert über Bundespolitik, Landespolitik und eine persönliche Erinnerung eingeholt.
Wenn man den emeritierten Geschichtsprofessor Julius Schöps fragt, wie Picassos Porträt der Schneidergattin Madame Soleil aus dem Familienbesitz geriet, dann erzählt er es so.
Das Picasso-Bild Madame Soleil gehörte meinem Großonkel Paul von Mendelssohn Bartholdy. Und er musste sich unter Druck trennen, 1934.
Trennen von seiner Kunstsammlung, darunter fünf Picasso-Bilder, einschließlich des Porträts der Madame Soleil, die er einem Kunsthändler überließ, ehe der Sammler 1935 an einem Herzinfarkt starb. Es kommt in der Erzählung vor allem auf die zwei Wörter »unter Druck« an. So würde man heute wohl unbestritten die Situation von Juden im Deutschen Reich ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung beschreiben. Doch wie sehr unter Druck war Paul von Mendelssohn-Bartholdy 1934, der im gleichen Zeitraum noch ein Haus am Tegernsee kaufte? Dieses Detail führt ein Text der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen an. Für die ist der Hauskauf offenbar zwischen den Zeilen ein Argument dafür, dass Mendelssohn-Bartholdy seine Kunst nicht unter Druck veräußerte. In einer Zeit, in der allerdings schon viele Juden nicht mehr arbeiten durften. Für den bayerischen Staat steht fest, das Bild gehört ihm, weil er es von jenem Kunsthändler in den 60ern rechtmäßig gekauft habe. Weil sowohl Julius Schöps und die Nachkommen Mendelssohn-Bartholdys als auch die bayerischen Staatsgemäldesammlungen die Eigentümerschaft für sich beanspruchen, könnte nun die unabhängige sogenannte Limbach-Kommission eine Entscheidung treffen und eine Empfehlung aussprechen. Das Gremium aus internationalen, renommierten Fachleuten könnte Klarheit in den Fall bringen. Nur müssten beide Parteien das wollen. Und der bayerische Staat will nicht. In diese Situation könnte die Aufforderung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth neue Bewegung bringen.
Ich fordere die bayerische Landesregierung ausdrücklich dazu auf, endlich den Weg dafür freizumachen, dass die bayerischen Staatsgemäldesammlungen einer Anrufung der beratenden Kommission zustimmen. Das ist nun wirklich überfällig,
sagte Roth in der Süddeutschen Zeitung. Das begrüßt Julius Schöps.
Ich bin überrascht und ich bin erfreut.
Doch zudem erklärt Roth nun auch, in der Ampelkoalition arbeite man an einem Raubkunstgesetz, mit dem man gerechte und faire Lösungen schaffen wolle. Das scheint ganz im Sinne des bayerischen Kunstministers Markus Blume von der CSU zu sein.
Wir brauchen dringend eine verlässliche gesetzliche Grundlage. Hier ist der Bund in der Pflicht, noch in dieser Legislaturperiode ein Restitutionsgesetz auf den Weg zu bringen,
schreibt Blume auf Anfrage. Wie ein Gesetz aussehen könnte? Vielleicht so wie in den Niederlanden, wo eine Kommission entscheidet, egal ob eine Streitpartei das will oder nicht. Sicherlich müsste ein Gesetz auch solche Ungereimtheiten ausräumen, wie etwa die um die Provenienzforschung zur Geschichte des Bildes, auf die sich die bayerischen Staatsgemäldesammlungen berufen. Eine Studie der hausinternen Forscherin, die immerhin das Zentrum für Kulturgutverluste mitfinanzierte, wurde nie veröffentlicht. Julius Schöps hat kein Vertrauen in diese Forschungsarbeit.
Sehen Sie, es geht ja immer um eine unabhängige Stelle, die das prüft.
Auch wenn es eine gesetzliche Regelung gäbe, so mancher zweifelt, ob sich grundsätzlich etwas ändert, solange sich Museen weiterhin als Gralshüter möglicher Raubkunst gerieren. Zumindest, dass sich ein Selbstverständnis ändern lässt, kann man in der Schweiz verfolgen. Dort wollte man lange nichts wissen vom Schicksal emigrierter deutscher Juden, die dort Werke aus ihren Kunstsammlungen zwar vermeintlich aus freien Stücken verkauften, die aber gleichzeitig in der Schweiz nicht arbeiten durften und oft auf ihr Vermögen in Deutschland nicht mehr zugreifen konnten. In einem Land also mit eher restriktiver Restitutionspolitik überraschte das Kunstmuseum Bern vor 2 Jahren mit der Restitution zweier Otto-Dix-Gemälde an Erben. Die Bilder hatte man in Bern vom Kunstsammler Cornelius Gurlitt geerbt. Bei beiden gab es Lücken in der Provenienz. Es gebe, Zitat, nicht annähernd eine justiziable Beweisdichte, hieß es aus dem Museum. Und trotzdem entschied man sich dafür, die Kunstwerke zu restituieren. Die Indizienlage sei schließlich, Zitat, von hinreichender Substanz.
Spannend, wie es im Fall der Madame Soler weitergeht, denn die Staatsgemäldesammlung in München haben am Abend angekündigt, die Studie ihrer Provenienzforscherin, die Julius Schöps nicht geheuer ist, zu veröffentlichen, wenn das zuständige Ministerium grünes Licht gibt. Hier ist die Kultur vom Tag. Die entschlossene Reaktion des Westens auf Russlands Aggression gegen die Ukraine steht in scharfem Kontrast zu einem beklagenswerten Mangel an sinnvollen Maßnahmen gegen schwerwiegende Verletzungen durch einige ihrer Verbündeten, darunter Israel, Saudi-Arabien und Ägypten. Dieses Zitat findet sich bei Amnesty International im heute vorgestellten Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation für 2022-23. Um über das zu reden, was Amnesty Doppelmoral nennt, ist Julia Duchow, die stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wessen Verbündeter ist denn für Amnesty zum Beispiel Saudi-Arabien?
Saudi-Arabien ist der Verbündete von vielen Staaten wie den USA, aber auch europäischen Staaten und auch Deutschland. Hier geht es um globalstrategische Interessen, aber natürlich auch um Fragen von Energiegewinnung und anderen.
Verbündete benutzt man, so kenne ich das, in militärischen Kontexten. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen erklären, wie das mit den Verbündeten in Bezug auf den Krieg in der Ukraine zu verstehen ist.
Ja, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine ist es für Europa und USA wichtig, Staaten zu finden, die auch die russische Regierung sozusagen isolieren. Ja, aber es geht auch natürlich um energiepolitische Interessen, globalpolitische Interessen. Und insofern glauben wir, in so einem Zusammenhang ist es wichtig, trotzdem Menschenrechte anzusprechen und auch Menschenrechtsschutz einzufordern von Staaten. Und bei Saudi-Arabien kommt auch noch dazu, muss man sagen, das ist ja auch ein Handelspartner und auch ein Staat, an den wir Rüstungsgüter liefern.
Das ist richtig, aber was den Ukraine-Krieg anbelangt, da ist ja die Haltung Saudi-Arabiens eher zwiespältig. Deshalb habe ich so darauf gepocht, dass Sie mir erklären, was mit Verbündeter genau gemeint ist.
Wir sind der Auffassung, dass es eigentlich darum geht, nicht nur Doppelmoral in der Bekämpfung des Krieges anzusprechen, sondern es geht eben darum, dass die Staaten sehr klar reagiert haben in Bezug auf Russland. Und wir vermissen aber diese klare Haltung und ein klares Wort da, wo eben andere Interessen eine Rolle spielen. Und wir glauben, es bräuchte einfach ein kohärenteres, klareres Vorgehen gegenüber allen Staaten, die Menschenrechte verletzen, weil Menschenrechte sind eben ein universelles Gut und da kann man sich nicht aussuchen, welche Staaten spricht man dann so klar an, verhängt Sanktionen und reagiert sehr geschlossen und klar. Das haben wir begrüßt bei Russland nach dem Angriff auf die Ukraine, aber wir wünschen uns eben diese klaren Antworten auch bei anderen Staaten, die Menschenrechte verletzen.
Inwiefern ist denn diese Doppelmoral, von der Sie gerade gesprochen haben, ein Brandbeschleuniger? Auch dieses Wort ist heute in Deutschland gefallen für die Menschenrechte. Haben Sie da für uns konkrete Beispiele?
Ja, also zum einen haben sehr, sehr viele Menschen ihre Heimat verloren, mussten fliehen. Es sind extrem viele Flüchtlinge weltweit. Wir haben aber auch das erlebt, ja, dass es ein Problem mit der Ernährungssicherheit gegeben hat und auch insgesamt durch die Energiekrise ja die Schere innerhalb der Gesellschaft sich vergrößert hat.
Und in Bezug auf Menschenrechte ganz explizit?
In Bezug auf die Menschenrechte haben wir erlebt, dass massiv Menschenrechte in der Ukraine verletzt wurden durch die Russische Föderation. Wir haben gesehen, wie gefoltert wurde, wie Kriegsgefangene umgebracht wurden. Aber auch weltweit ist eine schwierige Situation menschenrechtlich entstanden. Wir glauben, dass der Umgang mit den ukrainischen Flüchtlingen als Blaupause auch dienen könnte gegenüber dem Schutz von anderen Flüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan und anderen Ländern.
Dass durch die Konzentration andere Länder mit Menschenrechtsverletzungen auch aus dem medialen Fokus geraten, das ist jetzt nicht ein Hauptkritikpunkt von Amnesty International?
Doch, also einerseits aus dem medialen Blick. Uns geht es eigentlich darum, dass die Reaktion, wie sie erfolgt ist gegenüber der Russischen Föderation nach dem Angriff auf die Ukraine, dass diese Reaktionen auch dann stattfinden, wenn es eben andere Länder betreffen. Und häufig ist es eben so, dass es Länder betrifft, wo wir nicht so starke Interessen haben oder wo die Verletzerstaaten von Menschenrechten eben mit uns in einem engeren Verhältnis stehen, wir wirtschaftspolitische, migrationspolitische Interessen haben.
Julia Duchow, die stellvertretende Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland über den Jahresbericht 2022-23. Und ich danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Hans von Trotha blickt jetzt nach vorn in seiner Kulturpresseschau.
Im Feuilleton geht es um Kultur. Aber was ist das? Es kann vieles sein. Der Tagesspiegel rubriziert zum Beispiel eigens eine Verkehrskultur. Unter diesem Stichwort ruft Nikolaus Bernau uns beherzt ein Fußgängervor entgegen, das seiner Meinung nach eng mit dem Namen des dänischen Stadtplaners Jan Gehl verbunden ist. Dessen Buch »Städte für Menschen«, so Nikolaus Bernau, zeige, wie viel Platz in einer Stadt für das Spielen und das Zusammensein zu gewinnen ist, wenn wir uns von der Autofixiertheit unserer Planungen und Debatten lösen. Aber let's face it, Deutschland kann mit dem Fußgängertum als solchem in der Stadt nichts anfangen. Hätte es sonst die Fußgängerzone erfunden? Jetzt fragt die Taz, brauchen wir Fußgängerzonen noch? Nein, sagt Carolina Schwarz und klagt, noch immer gibt es überall diese eine autofreie Straße, in der wir uns unserer Konsumlust hingeben sollen. In der Vorstellung vieler ist es ein romantisches Sträßchen mit alteingesessenen Buchläden und kleinen Modeboutiquen. In der Realität sind es graue Betonklötze. Fußgängerzonen, findet sie, sind charmbefreite Orte, die weder inklusiv noch nachhaltig sind. Und sie fragt, warum muss denn, wenn ein Karstadt aus der Fußgängerzone verschwindet, ein neues Kaufhaus einziehen? Stattdessen könnte dort ein Park entstehen, eine Kita oder ein Jugendclub, ein Spielplatz oder ein Freibad. Freiraum für alle statt Shopping für wenige. Ja, sagt dagegen Doris Akrab auf die Taz-Frage und stellt klar, Kapitalismuskritik hat in der Fußgängerzone keinen kostenlosen Parkplatz. Sie geht die Sache eher poetisch an. Die Fußgängerzone ist eine Insel des Konsums und ein Ort der Passage, schreibt sie. Hier geht man nicht hin, um zu bleiben, sondern um durchzugehen. Außerhalb des Bezahlvorgangs passieren hier Begegnungen, Blicke, Gespräche, Beobachtungen, per Definitionem nur en passant. Doris Akrab feiert das kurze Glück der zufälligen Begegnung. Aber sie weist auch darauf hin, dass sich zum Beispiel Münchner Buchhändler gegen die Einrichtung von Fußgängerzonen wehren, weil sie fürchten, dass mit dem Verlust des Durchgangsverkehrs auch die Lust am Einkaufen stirbt. Apropos München, Kultur und Sterben. Susanne Hermanski befindet in der Süddeutschen, die bayerische Kulturstadt manövriert sich langsam in die Bedeutungslosigkeit. Und das scheint sich schon länger hinzuziehen, denn Hermanski schreibt, Herbert Achternbusch ist tot, Helmut Dietl ist tot, Hannelore Elsner und Ruth Drexel auch, Thomas Mann und Karl Valentin und Liesel Karstadt eh. Und, fragt sie, wie steht es um das restliche München? Dem geht es auch nicht gut, jedenfalls was die Stadt als Kulturort angeht. Wenn man sich so umschaut, herrscht hier eher ein kulturelles Gedämmer im ewig leuchtenden Millionendorf. An der Stelle von Stadt- oder Kulturplanung macht sie Katastrophenplanung aus. Vielleicht hat sich ja so viel verändert, dass man die Stadt, Kultur und Stadtkulturplanung nicht mehr Menschen überlassen sollte. Natürlich erst recht keiner KI, sondern vielleicht Bären? Dietmar Dath beantwortet nämlich in der FAZ die sehr grundsätzliche Frage, was ist ein Mensch so? Ein Mensch ist ein Geschöpf, das man nahezu mühelos dazu dressieren kann, den vollständig sinnlosen Befehlen einer Maschine zu gehorchen, die es zuvor selbst gebaut und dann auch noch schlampig programmiert hat. Um die Frage anzuschließen, was ist ein Bär? Und kurz an festzustellen, ein Bär ist cool. Wie Balu zum Beispiel, der erhabene graublaue Faulenzer, der in Disneys unsterblichem Dschungelbuch die sogenannte Gemütlichkeit als Kardinaltugend der Urwaldgesellschaft verkündet, was zwar komplett gegen jede naturkundliche Intuition geht, aber im metaphorischen Dschungel der Menschenweltgesellschaft wohl der einzige Ansatz ist, der unsereins befähigt, dem sich in steter Beschleunigung entfaltenden allgemeinen Blödsinn standzuhalten. Wie zum Beispiel der Fußgängerzone.
Hans von Trotas Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke.